Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl.
Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu Echtgeld TV. Wir haben Donnerstag, den 18. November und es ist wieder mal Zeit für einen Gast. Ich begrüße ganz herzlich bei uns Dr. Stefan Knoll, Gründer, Großaktionär und CEO der Deutschen Familienversicherung. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Grüß Gott miteinander.
Ja, wie immer sind wir hier in Vogts Bierexpress im Herzen von Berlin-Kreuzberg. Allerdings dieses Mal nur zu zweit. Tobias Kramer hat heute Nacht die Nachricht bekommen, dass er in den letzten Tagen auf einer Veranstaltung war, wo zwei Personen positiv auf Corona getestet worden sind. Und Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, gerade wenn wir heute über Versicherung sprechen. Deswegen, bis diese Inkubationszeit vorbei ist, hat Tobias sich isoliert und schaut dann genauso zu wie ihr jetzt. Und was natürlich immer mit dabei sein muss, ist unser Hinweis, dass alles, was wir hier machen, keine Anlageberatung ist, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir unterhalten uns hier heute über ein Unternehmen. Was ihr aus diesen Informationen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Weder wir noch unser Gast, Herr Dr. Knoll, können dafür eine Haftung übernehmen. Dasselbe gilt für die Unterlagen, die ihr natürlich auch zu diesem IR-Talk wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge findet. Herr Dr. Knoll, auch an Sie die übliche Willkommensfrage hier bei Echtgeld-TV. In aller Kürze, was für ein Unternehmen verbirgt sich hinter diesem ja so ein bisschen amtlich-behördlich anmutenden Namen Deutsche Familienversicherung?
Eine Versicherungsgesellschaft.
Eine Versicherungsgesellschaft mit welchem Schwerpunkt, mit welcher Besonderheit?
Also der Schwerpunkt ist eigentlich klassisches Sachgeschäft und die Krankenzusatzversicherung.
So, klassisches Sachgeschäft haben Sie jetzt schon erwähnt. Familienversicherung klingt dabei ja auch so sehr umfassend. Wenn wir jetzt mal in Ihre Produkte hineingehen, dann stellen wir fest, dass Sie vor allem ja Köpfe versichern und dann auch diese nur teilweise. Ein Großteil des Bestands aktuell entfällt auf die Zahnzusatzversicherung, von der viele ja wissen, dass sie sehr sinnvoll ist. Warum ausgerechnet dieses Kernprodukt?
Also, wenn Sie gestatten, bevor Sie antworten, nachdem Sie zweimal auf den Namen Deutsche Familienversicherung referenziert haben, will ich Ihnen schon sagen, was wir uns 2007 überlegt haben, als wir das Unternehmen gegründet haben. Da gab es keine Neugründungen. Und 2007 brauchte ich einen Namen, der uns älter macht, als wir sind. Deswegen Deutsche Familienversicherung, weil man Ping 23 eben damals für eine noch blödere Idee gehalten hätte. Also das ist der Grund und bis heute sehen wir älter aus, als wir sind. Das ist, das mag vielleicht in der Mode anders sein, aber bei uns ist es wichtig gewesen seinerzeit. So, jetzt zu Ihrer Frage. Die Zahnzusatzversicherung ist einfach deswegen für uns ein wichtiges Element gewesen, weil dort die niedrigsten Versicherungsquoten sind. Also dort haben wir es mit vielen Menschen zu tun, die keine Versicherung haben. Und es ist ein vergleichsweise einfach zu erklärendes Produkt, wenn man es so macht, wie wir es machen. Also alles drin, es versteht jeder. Und deswegen mag ich die Zahnzusatzversicherung und deswegen verkaufen die auch ganz gut.
Das ist nach wie vor Ihr Bestseller, aber Sie haben schon anklingen lassen, da gibt es noch einiges mehr. Unter anderem findet man, wenn man sich Ihren Bestandsmix auch in der Investor Relations Präsentation, die ihr auch in der Lounge findet, ansieht, die Formulierung Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung und Krankenversicherung nach Art der Schadensversicherung. Nun bin ich ja so einer, also ich bin froh, dass ich einen sehr guten Versicherungsberater habe, der sich darum kümmert und das funktioniert auch alles ganz toll. Weswegen ich mich mit den Details, weil ich dem Vertrauen nicht so unbedingt auskenne. Erklären Sie doch mir und auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mal, was ist das nun nach Art der Lebensversicherung und nach Art der Schadensversicherung?
Bei Personenversicherungen zumal ist es üblich, dass die Prämie oder der Beitrag entsprechend des Alters von Jahr zu Jahr steigt. Da da gibt es mehr oder weniger große Altersbänder. Also manchmal ist es jährlich und manchmal ist es einfach alle 10 Jahre oder alle 15 Jahre. Bei Zahn sind diese Altersbänder relativ groß, alle 15, 20 Jahre. Deswegen können wir dieses Produkt kalkulieren wie eine Sachversicherung. Das heißt, wir erhöhen den Beitrag alle 20 Jahre entsprechend des Alters. Bei Pflege wäre die gleiche Erhöhung jährlich notwendig. Und um das zu vermeiden, gehen wir her und sagen, was zur Folge hätte, dass am Schluss oder gegen Ende des Lebens der Beitrag extrem hoch wäre und am Anfang ist er extrem niedrig. Also bei einem Kind von einem Jahr wäre im Centbereich und am Schluss wäre er vielleicht bei 1.000 Euro. Und um das auszugleichen, nehmen wir am Anfang etwas mehr, legen dieses Geld an und verwenden es dann, also switchen es rüber und dämpfen damit und glätten damit die Beiträge im Alter. Damit haben wir vom Prinzip her einen gleichbleibenden Beitrag sozusagen vom Anfang des Vertrages bis zum Ende des Vertrages. Und das nennt man nach Art der Lebensversicherung, weil es ein Element ist, das aus der Lebensversicherung stammt.
Das ist auch jetzt nichts Spezielles für die deutsche Familienversicherung, sondern das ist einfach eine Technik der Versicherungsmathematik. Da ist immer schon gleich so bei der Frage, was ist denn eigentlich so das Besondere oder der Grund auch, warum Sie irgendwann gesagt haben, also da braucht es jetzt eine neue Versicherung, da braucht es eine Familienversicherung, eine DFV, weil was Sie da schildern, Zahnzusatzversicherung, die Mathematik hinter der Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung oder der Sachversicherung, das können andere Versicherer ja auch. Ja, was ist so das Besondere, würden Sie sagen, was die DRV kann, was andere vielleicht nicht so hinkriegen?
Also wir müssen bei der Frage, was besonders ist, müssen wir ein bisschen differenzieren zwischen der Anfangszeit des Unternehmens und vielleicht auch heute. Als wir mit dem Unternehmen angefangen haben, wie gesagt 2007, bekamen wir am 01.01.2007 die Zulassung von der Finanzdienstleistungsaufsicht, also der BaFin. Da wollten wir einfach vieles besser machen als die etablierte Konkurrenz. Das ist uns auch ganz gut gelungen. Wir haben von Anfang ein Siegel bekommen und haben gezeigt, dass unser Ansatz vielleicht etwas anders ist. Auch der vertriebliche Ansatz war anders. Und im Laufe der Zeit hat sich das dann auch immer mehr manifestiert. Ich nehme für uns in Anspruch, dass wir die Pflegezusatzversicherung in Deutschland in der Tat besser gemacht haben. Warum? Weil wir Vorreiter waren. Wir waren die Ersten, die einfach eine sehr hohe Bewertung bekamen von den einschlägigen Bewertern, ob das nun Stiftung Warentest ist, ob das Ratingagenturen sind. Und ein Problem ist natürlich in der Versicherungswirtschaft, dass jeder von jedem abschreiben kann. So, und inzwischen haben einfach viele kopiert. Also wenn Sie sich überlegen, dass wir die Ersten waren, die bei Stiftung Warentest ein fulminantes Testsiegel bekommen haben, wo die Note 1,0 nicht mehr ausgereicht hat, sondern 0,5. Und wenn wir uns überlegen, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, ich glaube, heute gibt es 14 oder 16 Testsieger, weil die alle abgeschrieben haben von uns, dann wird natürlich dieser Vorsprung immer geringer, es sei denn, man denkt sich was Neues aus. Und insofern war 2007 war alles richtig, ist ja heute noch alles richtig, aber es ist halt immer schwieriger, sozusagen einen Vorsprung zu halten, also den Abstand gleichmäßig zu halten, weil man auch immer mehr auf uns guckt. Am Anfang hat man uns belächelt, ja, eine Neugründung und was machen die da und was für eine blöde Idee. Dann hat man festgestellt, wir sind bei Stiftung Warentest immer Platz 1, komisch, und dann hat man angefangen nachzumachen und das fällt uns natürlich heute immer zunehmend schwerer, weil man, mein Gott, es fällt einem halt auch nicht jeden Tag eine neue Idee ein, wie man die Zahnzusatzversicherung noch besser machen kann.
Was sind das so Ideen, die Sie so in der Gründungsphase hatten, die auch dann dafür verantwortlich waren aus Ihrer Sicht, dass Sie diese Siegel bekommen haben? Wie kann man sich das vorstellen? Was kann man an so einem Standardprodukt wie einer Versicherung jetzt so verbessern, dass wirklich unabhängige Tester das auch schon vom Anfang an her und nicht, wenn man schon 10 Jahre Geschichte in der Schadensregulierung hat, das wirklich gleich so einstufen?
Sie haben ja gesagt, wir haben eine Stunde Zeit, also erlaube ich mir mal kurz, die Zuhörer in der Zahnzusatzversicherung zu schulen.
Sehr gerne.
Okay. Also ich beginne mit der Schulung, alles drin. Schulung Ende. Verstehen Sie, was ich meine?
Alles drin, alle Zähne.
Nein, alles, was der Zahnarzt macht, ist versichert.
Okay, also Ihre Grundidee war, das Produkt möglichst einfach zu machen, möglichst wenig kleingedruckt ist, was ja immer bei uns Versicherten so ein bisschen, dann wenn man diese ganzen Dinger durchliest, diese Policen, dann steht da so ganz viel drin, das kann man ja eigentlich dann gar nicht alles lesen. Und Sie haben gesagt, hey, wir wollen es möglichst einfach machen, dass die Leute es kapieren, dass sie nicht das Gefühl haben, sie wären dann in Schriftgröße Fliegenschiss irgendwie über den Leisten gezogen.
Also erstmal die Versicherungsbedingungen haben wir auch. Die Versicherungsbedingungen sind in der normalen Größe geschrieben. Da wir die Unterlagen online verschicken, kommt es sozusagen auf die Menge nicht an, weil es dem System egal ist, ob es jetzt sozusagen 10 Seiten oder 20 Seiten verschickt, muss halt lesbar sein. Es geht um die Idee, dass, oder wenn man ein Versicherungsprodukt im Wesentlichen ohne Vermittler verkauft, muss es so verständlich sein, dass der Kunde selbst die Entscheidung treffen kann. Und deswegen haben wir gesagt, ein Zahnzusatzprodukt zum Beispiel muss so ausgestaltet sein, dass der Kunde nicht entscheiden muss zwischen Zahnersatz, Zahnerhalt, Implantat und ist die Knirscherschiene und Aufbeschiene drin oder nur Onlay, aber nicht Inlay oder was weiß ich, um jetzt so ein paar Wörter dazu fallen zu lassen. Sondern die Idee war, dass wir sagen, alles ist drin und der Kunde entscheidet entsprechend seiner finanziellen Möglichkeiten, denn darüber kann er entscheiden, ob er 30, 60, 90 oder 100% dessen erstattet haben möchte, was die Kasse nicht zahlt. Punkt. Ende der Diskussion. Das ist einfach, das ist das Kernelement unserer Philosophie und die zieht sich durch alle unsere Produkte durch, manchmal ein bisschen anders. Also bei Pflege sind es halt, die staatliche Pflegeversicherung ist gut, reicht nicht, wollen Sie die erhöhen um 25%, um 50%, um 75%, um 100%. Immer das gleiche System.
Ja, also das heißt, wir haben Einfachheit als einen wesentlichen Punkt. Ja. Ein zweiter Punkt, auf den ja gerade auch in Tests immer geguckt wird, das sind die Kosten. Und sehr häufig sind da ja auch Abschlusskosten drin, was dazu überleitet, wie sieht es denn mit dem Vertrieb aus?
Was wollen Sie jetzt wissen?
Naja, was haben Sie da gegenüber klassischen Versicherern Vorteile? Sind da Wettbewerbsvorteile drin? Oder sagen Sie, naja, Vertrieb ist halt, müssen wir halt machen, aber machen wir so wie alle?
Also am Anfang unserer Tätigkeit bestand die irrige Auffassung in der Branche, dass Online-Vertrieb billiger sei als der stationäre Vertrieb über Vermittler, über Makler oder was auch immer. Dem ist nicht so, sondern es ist ungefähr das Gleiche. Wir kalkulieren bestimmte Vertriebskosten ein und uns ist es egal, ob diese Vertriebskosten jetzt in Provision laufen oder in eine Fernsehwerbung oder sonst irgendetwas. Und wir müssen einfach gucken, dass wir den für uns kalkulierten Betrag nicht überstreiten, weil sich sonst der Vertrieb des Produktes nicht lohnt.
Okay, also Vertrieb ist jetzt mal so ein bisschen aufgeräumt mit diesem Vorurteil. Man macht alles online und hat die große Effizienz.
Also ich will auch wenn es nicht mein Metier ist, aber schon auch für die Makler und für die Vermittler sagen, es ist einfach schon eine abenteuerliche Auffassung, dass man glaubt, dass die morgens alle aufstehen und wollen dann für nichts eine Versicherung verkaufen. Also die haben genauso ein Anrecht, Geld zu verdienen wie jeder Friseur, wie jeder Barbetreiber und wie jeder Spediteur oder irgendetwas. Also das ist auch das sind komische Auffassungen. Aber nochmal, die Vertriebskosten sind etwa die gleichen.
Okay, also kann ich bestätigen, wie gesagt, als wirklich zufriedener Kunde eines Versicherungsvermittlers und Versicherungsmaklers. Wenn ich mit dem spreche, wie es ihm gerade so geht, höre ich sehr häufig eine Klage, nämlich die Klage über IT-Systeme, die ja bei den großen Versicherern über Jahre, Jahrzehnte teilweise gewuchert sind. Da sind ja auch häufig Fusionen dann gewesen, die gesellschaftsrechtlich sehr schnell durchgezogen sind. Aber bis IT-Systeme dann entsprechend migriert, zusammengeführt sind, das dauert ja dann auch. Würden Sie sagen, Sie haben dadurch, dass Sie ja quasi 2007 mit der Versicherung auf der grünen Wiese gestartet sind, auch in der IT einen Vorteil, dass Sie einfach Prozesse von Anfang an viel effizienter, auch viel zeitgemäßer, vielleicht auch papierloser aufsetzen konnten, den Sie dann eben an Kunden weitergeben können?
Also um die Wahrheit zu sagen, 2007 waren wir alles andere als digital, sondern wir hatten eine Idee, wir brauchten jetzt ein Bestandsführungssystem, das haben wir uns von einem klassischen Versicherer ausgeliehen und sind dann erst im Jahr 2014 hergegangen und haben gesagt, die Digitalisierung setzen wir jetzt bei uns um. Ich muss auch noch mal daran erinnern, 2007 war das Wort Digitalisierung, wie wir das heute kennen, überhaupt nicht en vogue. Also das ist nicht so, dass da alle darüber geredet haben, sondern das gab es im Grunde noch nicht so richtig. So. Und dann haben wir 2014, habe ich das erste Konzept geschrieben, wie Digitalisierung aussieht. Und das haben wir dann einfach sehr konsequent umgesetzt. Das fängt beim Produkt an. Ein Produkt, das so einfach ist, lässt sich leichter digitalisieren als ein Produkt, das sehr komplex ist. Denn es wird ja nicht besser, nur deswegen, weil es dann digital dem Kunden vorgesetzt wird. Und da haben wir in der Tat einen Vorsprung. Wir sind die Ersten gewesen und ich meine bis heute die Einzigen, die ihre Produkte über Alexa verkaufen können beispielsweise, was ja auch wieder Ausdruck von der Einfachheit ist. So. Und das haben wir in der Tat einen gewissen Vorsprung, wobei ich jetzt auch dazu sagen muss, der Kunde merkt den Vorsprung nicht etwa bei der Schadenregulierung. Warum? Weil es dem Kunden eigentlich egal ist, warum der Schaden reguliert worden ist, mit Muskelkraft oder per IT. Er will einfach sein Geld haben. Punkt, aus, Ende. Also insofern hat da mehr die Gesellschaft etwas davon als der Kunde. Im Vertrieb haben wir in der Tat wahrscheinlich die beste Abschlussstrecke am Markt. Da sind wir ganz gut. Der Kunde braucht bei uns vielleicht 2 Minuten, kann er jedes Produkt abschließen.
Ja, aber ist ja auch gut zu wissen, dass Sie als Gesellschaft was davon haben, denn das ist ja dann auch für uns als Aktionäre relevant.
Naja, also wir nochmal, die Digitalisierung ist im Grunde oder steht im Grunde unter der großen Überschrift Bequemlichkeit. Und warum soll die Bequemlichkeit nicht auch für die Gesellschaft sein?
Genau, also wir haben es mit einer klassischen Versicherung zu tun, die also sehr fokussiert Produkte bislang angeboten hat. Im Versicherungsgeschäft haben wir klassisch diese Risikoabschätzung, das Prämiengeschäft, wir haben den Vertrieb. Aber das Versicherungsgeschäft hat ja 2 Seiten. Auf der einen Seite die Leistung für den Kunden und auf der anderen Seite die Sicherung auch der Zahlungsverpflichtung. Das heißt, Sie müssen das, was Sie dann an Beiträgen bekommen, ja auch sinnvoll investieren, was in diesen Zeiten ja gerade angesichts der regulatorischen Vorgaben sowieso nicht einfach ist. Dann haben wir einen Nullzins, teilweise einen Negativzins bei Staatsanleihen. Dann haben wir darüber hinaus noch das große Thema Nachhaltigkeit, wo ja auch der Regulator wieder eingreift. Deswegen lassen Sie uns mal ein bisschen sprechen über dieses Thema. Wie legen Sie denn dieses Geld eigentlich an? Auch so vielleicht als Tipp für unsere Sicherheitsorientierten Zuschauerinnen und Zuschauer, das, was die Versicherten Ihnen anvertraut haben, was dann ja im Grunde ja für die Deckung zuständig ist.
Also wir müssen jetzt erstmal unterscheiden zwischen 2 Geldmengen. Das eine ist in der Tat das sogenannte Sicherungsvermögen. Das ist das Geld, das wir sind wieder bei Produkten nach Art der Leben, dass wir sozusagen am Anfang mehr einnehmen und dass wir einfach sehr vorsichtig anlegen müssen, damit es am Schluss auch da ist. Und das laufende Rein-Raus-Geschäft. Also und natürlich das freie Vermögen, über das die Gesellschaft verfügen kann, wie sie will. Es sind mehrere Töpfe. Die Kapitalanlage ist in der Tat eine Herausforderung. Sie haben selbst die Rahmenbedingungen gesagt. Die Vorgaben sind nicht so groß, wie man denkt, im Hinblick auf die Frage, wo wir anlegen, sondern die Gegenbuchung kommt aus dem sogenannten Solvency II-Regime. Das heißt, ich muss einfach, wenn ich risikoreicher anlege, muss ich einfach mehr Sicherheiten sozusagen vorhalten, falls das Risiko ausfällt. Und das ist im Grunde das, worauf sich der Kunde verlassen kann, dass dieses funktioniert. Also die Solvenzquote ist ein Hinweis darauf, dass das der Gesellschaft ganz gut geht oder ganz schlecht geht.
Solvency II, Solvabilitätsquote, kommen wir gleich noch zu, weil wir natürlich die Gelegenheit nutzen wollen, uns das, was euch ja auch bei der Allianz zum Beispiel immer sehr bewegt, mal von erster Hand von einem Versicherungsvorstand erklären zu lassen. Aber nochmal zurück, wie kann ich mir dann so in diesen einzelnen Töpfen die Asset Allocation ungefähr vorstellen? Weil gerade wenn Sie sagen, also wir müssen das sicher anlegen, wir wissen alle, 10-jährige Staatsanleihen minus 0,1 mal minus 0,5, das ist ja nicht Sicherheit. Die einzige Sicherheit, die ich da kriege, ist lang genug angelegt und das Geld ist fort.
Ja, also deswegen habe ich auch in der Tat auf die Solvenzquote referenziert, weil die Faustregel natürlich auch hier gilt, jetzt sicherer das Geld ist, je schlechter ist die Rendite. So einfach ist es. So. Oder anders ausgedrückt, je risikoreicher die Rendite, die Anlage, je höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Geld verdient. So. Um das auszugleichen, muss man einfach gucken, dass man das Geld einfach schlichtweg einfach sozusagen hinterlegt als Sicherheit und dann kann man gewisse Risiken eingehen. Aber Sie können als Faustregel nehmen, dass Kapitalanlagen, die besser sind als Triple B, sind eigentlich nicht wirklich rentierlich.
Also das heißt, wir bewegen uns im Investment Great. Und dann haben wir natürlich die Frage, also Anleihen ist das eine. Wie sieht es mit der Aktienquote aus und was machen Sie sonst noch? Alternatives, Immobilien, Private Equity, Wald, Aktien? Hacker? Kann ich mir das vorstellen? Wie lege ich eine Versicherung da an?
Wie die Versicherer anlegen, für die kann ich nicht sprechen. Ich kann es nur für mich machen. Und ich habe natürlich das Problem, dass das Unternehmen erst 14 Jahre alt ist und ich natürlich jetzt nicht einen Immobilienbestand habe von mehreren Millionen oder gar Milliarden, der mir sozusagen einen Zins für die nächsten Jahre vor sich her schiebt. Sondern das muss ja alles entwickelt werden. Also wir sind ja immer noch ein frisches Unternehmen. Wenn Sie überlegen, meine Konkurrenz ist zwischen 150 und 200 Jahre älter. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also ja, wir machen Immobilien, aber wir kaufen nicht einzelne Häuser, weil uns das Risiko da zu groß ist, sondern es wird eben über entsprechende Immobilienfonds abgebildet. Ja, wir kaufen Aktien, häufiger sind es ETFs, weil wir auch dort einfach mehr streuen und sind sehr vorsichtig im Kauf ganz spezifischer Aktien. Ja, wir haben einfach auch Staatsanleihen, etwa Rumänien, die einfach auch abgesichert sind. Und wie gesagt, und mit diesem System klappt es ganz gut. Wir erwarten dieses Jahr ein sehr gutes Kapitalanlagenergebnis, sodass wir nicht das Geld ist eh sicher, aber auch die Zinsen erwirtschaften können, die wir in den Produkten, vor allem nach Arter Leben, einfach mit einkalkuliert haben. Insofern funktioniert es.
Jetzt haben wir ja auch, was die Aktienquote in dem Versicherungsvermögen angeht, sozusagen den Stresstest schon unter Live-Bedingungen gehabt. Letztes Jahr im Corona-Crash, da hat es ja immer geheißen, naja, eigentlich haben Privatanleger die zittrigen Hände, aber die meisten Privatanleger sind ziemlich cool geblieben. Während Sie, wenn ich das richtig gesehen habe und auch auf der Hauptversammlung verfolgt habe, damals so ein bisschen die Flatter gekriegt haben, so Ende Februar, Anfang März, und Aktien auf den Markt geschmissen haben, also genau das getan haben, was wir versucht haben, euch von abzuhalten und zumindest cool zu bleiben, Dividenden zu kassieren. Da haben Sie so nahe dem Tiefpunkt verkauft. Ja. Warum? Und ist das, muss ich als Aktionär davon ausgehen, dass das nochmal passiert? Sind Sie gezwungen, prozyklisch zu handeln?
Also, erstmal, das war eine Fehlentscheidung. Dazu stehe ich auch. Aber wissen Sie, nach der Wirtschaftskrise 2008 konnte ich nicht fest davon ausgehen, dass wir die Corona-Krise anlegertechnisch so gut meistern können. Und wovor ich am meisten Angst hatte und habe, solange ich selbstständig bin, ist im Grunde sind Liquiditätsschwierigkeiten. Und das hat mich damals geleitet, die Aktien zu verkaufen. Jetzt waren wir damals auch, was die gesamte Kapitalanlage anbelangt, nicht so gut aufgestellt wie heute. Wir haben eine andere Kapitalanlagengesellschaft heute über uns. Wir haben einen sehr guten Asset Manager. Wir haben eine eigene Abteilung inzwischen aufgebaut. Das Ganze wirkt sich natürlich auch aus, indem wir einfach viel bessere Kapitalanlageergebnisse haben. Aber das war damals in der Tat, zu Beginn der Corona-Krise, war das die Entscheidung eines unternehmerisch denkenden Vorstandes, eines Unternehmers eigentlich.
Also es war eine unternehmerische Entscheidung, die Sie hier getroffen haben, kein Votum eines Anlageausschusses.
Nein, ich habe in der Tat diese unternehmerische Entscheidung getroffen. So, das hat sich alles wiederholt. Also insofern sind wir da aus allem wieder gut rausgekommen. Aber ich habe in der Tat damals eine solche unternehmerische Entscheidung getroffen. Und ich sage einfach nochmal hinzu, wissen Sie, wenn Sie an die Spitze eines Unternehmens sind, sind Sie auch ein bisschen einsam manchmal. Und dann zeigt sich halt, ob man auch bereit ist zu führen und Verantwortung zu übernehmen.
Und das haben Sie in dem Moment gemacht. Und Sie haben ja auch sehr klar gesagt, es war ein Fehler. Was haben Sie aus diesem Fehler denn gelernt jetzt für vielleicht kommende Krisen generell über die Anlagepolitik, die Aufstellung der Asset Allocation, wenn wir jetzt mal nach vorne denken? Was waren die Konsequenzen daraus?
Also wenn ich Fehler mache, dann merke ich mir die, weil ich versuche, neue Fehler zu machen. Weil ich finde, die Wiederholung alter Fehler ist auch Ausdruck von Dämlichkeit. Also wie ich eben sagte, wir haben einen neuen Kapitalanleger, eine neue KAG obendrauf gesetzt, Kapitalanlagengesellschaft. Wir haben den Asset Manager neu ausgerichtet. Wir haben eine eigene Abteilung aufgebaut. Und nochmal das Kapitalanlageergebnis, wie wir es jetzt zu den neuen Monatszahlen ja schon mal angedeutet haben, das sieht um Lichtjahre besser aus als in der Vergangenheit. Und wir werden in unserer Firmengeschichte, das ist vielleicht nicht so schwierig, aber wenn ich die letzten Jahre vergleiche, aber wir werden das beste Kapitalanlageergebnis haben. Insofern bin ich da jetzt sehr zufrieden, haben wir alles richtig gemacht, alles gut.
No, jetzt muss ich noch mal ein bisschen in der Vergangenheit rühren, nämlich muss noch mal zum Jahresanfang kommen. Da ging es ja auch ein bisschen um Ihre Fähigkeit, Erträge auf das Sicherungsvermögen zu erwirtschaften. Sie hatten ein Großprojekt in der Mache, wo Sie auch viel Ressourcen, viel Brain, wie man heutzutage sagt, reingesteckt haben, nämlich Careflex, eine Pflegezusatzversicherung für 500.000 Beschäftigte der chemischen Industrie. Und dann kam die Nachricht, dass die BaFin nicht davon überzeugt sei, dass Sie den Rechnungszins von 2% erwirtschaften können. Folglich sind Sie aus dem Konsortium ausgeschieden. Sie haben im Nachgang eine ganze Reihe von Gutachten vorlegen können, die dann Ihre Position gestärkt haben. Sie sind inzwischen auch bei diesem Projekt, das kam gerade raus, auch als Rückversicherer, so wie angekündigt, aktiv geworden, also noch was Zusätzliches. Aber trotzdem, wie hoch ist Ihrer Ansicht nach der Schaden aus dieser Sache jetzt vielleicht nicht nur finanziell, sondern auch so mit Blick auf das Renommee, nicht zuletzt am Kapitalmarkt?
Also ich muss da jetzt einfach noch mal einmal vorher kurz einhaken. Also es ist in der Tat richtig, die BaFin hatte Zweifel, ob wir den Rechnungszins von 2% erreichen. Klammer auf, dieses Jahr liegen wir deutlichst über 2%, was den Rechnungszins anbelangt. Und die Zweifel resultieren im Wesentlichen aus einer Methodendiskussion, die da lautet, die anderen Gesellschaften legen seit 100 Jahren Kapital an und wir fangen im Grunde jetzt damit an. Und wenn man diese beiden Systeme mit dem gleichen Bewertungskriterium unterlegt, das nennt sich AOZ-Verfahren, das steht für aktuellen Unternehmenszins, dann tun wir uns viel schwerer, weil wir prospektiv einfach nicht aus der Vergangenheit etwas nachweisen können, während die anderen aus der Vergangenheit hochrechnen können. So, und das ist das Problem. Was die anschließenden Gutachten anbelangt, die sind daraus zustande gekommen, dass es Zweifel gab bei der BaFin, ob wir alles richtig kalkuliert haben. Das ist jetzt sehr eindrucksvoll bestätigt, ohne jeden Fehler, was mir auch klar war. So, jetzt zu der Frage, wie groß ist der Schaden? Also der Schaden ist enorm. Der Schaden ist deswegen enorm, weil wir ein Jahr lang, und Sie haben es ja selber jetzt angesprochen, wir haben ein Jahr für dieses Projekt gearbeitet. Das ist halt einfach scheiße, wenn man dann den Teppich unter den Füßen weggezogen bekommt. So, weil halt diese Arbeit, halt, der steht halt keine Gegenbuchung gegenüber. Wir haben ja nichts verdient an der Arbeit, sondern wir hätten erst dann was verdient. So. Insofern ist das einfach blöd. Mir fehlt dieses eine Jahr, vielleicht sogar anderthalb Jahre, fehlt mir, was Innovation und so weiter anbelangt. Darüber hinaus haben wir natürlich auch einen Schaden erlitten, was den Aktienkurs anbelangt. Kann ja jetzt jeder nachgucken. Ansonsten sind wir, was die Reputation anbelangt, merken wir auch im Kooperationsgeschäft keine Nachteile. Ich werde natürlich ständig angesprochen. Aber ich muss jetzt auch mal sagen, ich hatte die Idee. Bis dahin hatte die gesamte Branche diese Idee nicht. So, wir haben diese Idee auf den Weg gebracht, dann sind uns die Füße weggezogen worden, das muss man einfach auch mal sehen. Also diese langweilige Branche hat jetzt über die letzten 150 Jahre keine derartige Lösung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Weg gebracht. Und das bei dem größten sozialpolitischen Problem, das wir in Deutschland haben. So, das will ich einfach auch mal sagen, bei allem Schaden. Verstehen Sie? Ich hatte die Idee und nicht die anderen.
Aber umso besser, ja, so, dass Sie das Projekt jetzt nicht komplett, in Anführungszeichen, richtig, gedanklich abschreiben, richtig, mussten, sondern Sie haben gesagt, wir gehen da als Rückversicherer rein. Ja. Das war Ihre Ankündigung, auch kurz nachdem diese Nachricht damals zum Jahresanfang kam. Und jetzt haben Sie auch geliefert, die Nachricht kam. Was heißt das jetzt genau? Weil unsere Zuschauerinnen und Zuschauer denken natürlich immer bei Rückversicherer an die Münchner Rück, an die Hannover Rück, an Warren Buffett, Berkshire Hathaway, ein Riesenunternehmen, und jetzt kommt die Deutsche Familienversicherung mit einem Börsenwert von unter 200 Millionen Euro an und sagt, ja, wir sind jetzt Rückversicherer. Führen Sie uns mal ein bisschen da durch. Was heißt das genau und wo sind da auch die Potenziale?
Also wir haben seit 2012 übrigens die Rückversicherungslizenz. Wir waren danach Rückversicherer vor allem für gesetzliche Krankenkassen. Also insofern ist uns das nicht gänzlich fremd. So, das ist jetzt vielleicht ein größerer Schluck aus der Pulle, das stimmt. Rückversicherung ist ein ganz normales Geschäft. Da muss man nicht die Münchner Rück sein oder die anderen großen. Es gibt auch kleinere Rückversicherungsgesellschaften. Und das war Teil auch des, wie soll ich sagen, der Vereinbarung mit den Konsorten, als wir gezwungenermaßen aus diesem Careflex-Projekt ausgestiegen sind. So. Und insofern ist das Risiko als Rückversicherer geringer als das Risiko als Erstversicherer. Und deswegen gibt es da keinerlei Gründe, Bedenken zu haben.
Und jetzt gerade, wenn wir über die Rückversicherung sprechen und über die Erstversicherung, da haben wir im Grunde so Backend und Frontend zusammengepackt. Allianz Münchner Rück, das sind so eure Favoriten ja auch unter den börsennotierten Versicherern. Und wenn wir auf die Allianz gucken, da kriegen wir immer eine Nachricht in den Quartalsmitteilungen, auf die ja Aktionäre besonders schauen, nämlich die Solvabilitätsquote, Solvency II, Sie haben das eben schon erwähnt. Die Allianz hat ja die Regel, die Dividendenpolitik, die ja sehr aktionärsfreundlich ist, Rendite über 5%, wird aufrechterhalten, solange die Solvabilitätsquote über 180% liegt. Die ist jetzt momentan 200%. Aber jetzt mal, wo wir die Chance haben, uns das von einem Versicherungsvorstand erklären zu lassen und nicht im Lexikon nachgucken müssen. Erstens, was ist diese Solvabilitätsquote, einfach erklärt? Und zweitens, wie sieht diese Kennziffer bei der deutschen Familienversicherung aus?
Also mit dem Letzteren fange ich an. 305%, sogar 306 ist es gerade ein bisschen gestiegen in den neuen Monatszahlen. Was passiert dort? In einem vergleichsweise komplexen Verfahren wird berechnet, wie hoch mein Risiko als Unternehmen ist. Und dann wird das wird in Millionen Euro berechnet und dem wird gegenübergestellt, wie viel anrechenbares Kapital ich habe. So, und dann wird es durcheinander geteilt und dann kommt ein Prozentsatz raus. Und wir haben dreimal so viel Kapital, anrechenbares Kapital, als wir Risiken haben. Daher kommen die 300% raus. Ist eigentlich relativ einfach.
Ja, und diese Zahl muss halt auch veröffentlicht werden. Die könnt ihr auch bei Versicherern immer in den Quartalszahlen, in den Geschäftsberichten nachlesen und ist natürlich gerade auch im Vergleich eine sehr, sehr wichtige Kennzahl, um die Zukunftsfähigkeit, die Solvenz eines Versicherers einzuschätzen. Wenn wir jetzt gerade aber schon über so Kennzahlen sprechen, welche anderen Kennziffern oder wie nennt man das so schön, Key Performance Indicators, KPIs verwenden Sie denn, um jetzt die Sicherheit, die Risikotragfähigkeit im Versicherungsgeschäft zu messen? Wo sind vielleicht auch Anregungen für unsere Zuschauer dabei? Worauf sollte man achten bei einer Versicherung?
Also ich muss Sie da jetzt ein bisschen enttäuschen, weil Versicherung ist das Komplexeste, was man machen kann. Und ich will Ihnen jetzt mal ich gebe Ihnen jetzt mal so ein Potpourri an Betrachtungsmöglichkeiten und auch an Problemen. Und jetzt fange ich mit etwas an, was gar nichts mit Solvency zu tun hat. Es gibt Gesellschaften, die wachsen relativ schnell und verkaufen über Makler. Da muss man wissen, dass die schlichtweg Cross-Selling und Upselling nicht machen können, weil die Kunden den Maklern gehören. Das könnte bei der Bewertung eine Rolle spielen. Während unsere Kunden im Wesentlichen uns gehören. Und wir können sie für Cross-Selling und Upselling nutzen. Diese Differenzierung finden Sie in keiner Kennziffer, aber sie erscheint mir nicht ganz trivial. Die Frage, wie viel man für Vertrieb ausgibt, gibt man deutlich mehr aus als den Jahresbeitrag für einen neuen Vertrag, also wenn ein neuer Vertrag 300 Euro bringt, gibt man deutlich mehr aus als 300 Euro. Das könnte auf Schwierigkeiten im Vertriebswegen hinweisen. Die Zahl wird nicht veröffentlicht. So, was wird veröffentlicht? Es wird das Kapitalanlageergebnis veröffentlicht. Da muss man vielleicht genauer hingucken, wo kommt das Kapitalanlageergebnis wirklich her? Kommt das aus dem Sicherungsvermögen oder kommt das aus dem freien Vermögen? Und deswegen ist ja eben auch, das muss ich schon auch der Fairness dazu sagen, eine Solvenzquote von 180 bei der Allianz, ich weiß gar nicht, ob sie die hat, und eine von uns ist einfach nicht richtig vergleichbar. Die Allianz ist ein Milliardenunternehmen, ist das größte Unternehmen in Deutschland, machen 1 Milliarde Gewinn im Monat. Wissen Sie, das ist einfach schwierig zu vergleichen. Mein Unternehmen haben wir auf der grünen Wiese gegründet mit eigenem Geld und sind erst später an die Börse gegangen. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Also ich würde mir mal angucken, ob das Unternehmen Gewinne macht. Da bin ich jetzt im Nachteil, weil wir immer noch im Aufbau begriffen sind. Die Solvenzquote ist so ein bisschen ein Indiz. Die Wachstumsrate ist ein Indiz. Wir wachsen zweistellig. Und ansonsten muss man da schon genauer reingucken. Versicherungsgesellschaften sind komplex.
Es ist nicht wie bei Softwareunternehmen, wobei die natürlich, wenn man reinschaut, auch entsprechend komplex sind. Aber man kann vielleicht das ein oder andere Cloud-Business besser über einen Kamm scheren. Aber jetzt sind wir ja schon mittendrin in den Zahlen. Lassen Sie uns mal als Aktionäre über ein paar Zahlen sprechen. Beispielsweise die Prämieneinnahmen. Am Anfang gab es da so kaum Wachstum. Dann gab es zweistellige Wachstumsraten und die haben Sie jetzt weiter beschleunigt in der letzten Zeit. Normalerweise kennt man das ja so, irgendwann ist das Wachstum dann mal so ein bisschen flacher. Wieso bei Ihnen jetzt nochmal dieser ziemliche Push mit über 20% in den letzten Jahren?
Auch da muss ich jetzt nochmal in die Anfangszeit zurückkommen. Wir haben das Unternehmen ohne Investoren gegründet. So, und ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann, aber wissen Sie, wenn Sie am Anfang aus privatem Geld, mein inzwischen verstorbener Partner und ich, haben am Anfang 6 Millionen reingezahlt. Er 3, ich 3. Und nach ein paar Monaten haben wir gesagt, wir brauchen noch mal 1 Million. Haben wir wieder 1 Million reingegeben. Da brauchen Sie gute Nerven übrigens, wenn Sie merken, wie Ihr Vermögen so dahinschmilzt, wie Schnee in der Sonne. So. Und dann probieren sie natürlich auch manches aus, weil nicht alles sofort funktioniert. Also nicht jeder Kunde, der abschließt, bleibt bei ihnen. So, wir haben am Anfang viel über Fernsehwerbung gemacht und haben es fertiggebracht, Kunden zu akquirieren, die gar keine Versicherung brauchen. Trotzdem haben sie abgeschlossen. Die haben natürlich hinterher wieder storniert. Damit muss man auch fertig werden. Also wir haben da viel Geld auch rausgeblasen. So, und so nach und nach haben wir gelernt, welche Produkte, mit welchen Vertriebswegen und so weiter.
Und wie kommen diese Wachstumserwartungen zustande?
Ja, wir haben dann den Börsengang realisiert und haben den Börsengang gesagt, wir haben bisher 16 Millionen ausgegeben für Neugeschäft und bekommen dafür typischerweise auch 16 Millionen zurück als eine Prämieneinnahme und haben gesagt, wenn wir den Börsengang realisieren, verdoppeln wir das auf 30 Millionen und das haben wir einfach eingehalten und haben dann 2019 30 Millionen ausgegeben, 2020 30 Millionen, 2021 wird es ein bisschen weniger werden so. Und dadurch ist dieses Wachstum einfach entstanden und deswegen liegen wir bei über 20%, wenn Sie Rückversicherer dazuzählen, bei über 40% und ich finde, das ist jetzt nicht so schlecht.
Also der Börsengang als Wachstumsbeschleuniger, wo liegt denn jetzt mal bezogen auf die Prämieneinnahmen das Wachstumsziel für die nächsten 3 Jahre?
Naja, also nehme ich mal mit und ohne Rückversicherung. Also ohne Rückversicherung werden wir auf die 200 Millionen jetzt zulaufen, mit Rückversicherung auf 250 Millionen. Also ungefähr in dieser Größenordnung wird es sein. Und dann muss man mal gucken, was für Okkasionen es gibt. Also wir sind natürlich auch sehr stark im Kooperationsgeschäft, wo relativ große Stückzahlen und auch große Prämienmengen auf einmal reinkommen können. Dummerweise ist Kooperationsgeschäft ein Geschäft, wo Sie manchmal 3-4 Jahre brauchen, bis es greift. Und nicht alles wird dann ein großvolumiges Geschäft. Manchmal ist es ein Tröpfel so vor sich hin, aber willkommen ist.
Was darf ich mir jetzt unter so einem Kooperationsgeschäft vorstellen?
Lidl ist so ein
gebrandete Versicherung.
Wir verkaufen Produkte auf der Lidl, auf der Lidl Online-Seite. So, aber da brauchen Sie halt lange, bis Sie sich durch ein solches Unternehmen durchgearbeitet haben.
Das ist also ein Vertriebspush unter Umständen, Kooperation mit solchen Partnern, denen man dann so White Labels zur Verfügung stellt.
Der Push dort ist eben der nicht kalkulierbare Push nach oben. Der kalkulierbare Push ist Online-Geschäft, wie wir es heute machen. Das ist sozusagen, da wissen wir, weil da ist relativ einfach. Wir schmeißen 1 Euro rein und kriegen 1 Euro raus. Das kennen wir, das beherrschen wir. Kooperationsgeschäft ist sozusagen ein Add-on, das sehr lange Vorarbeiten bedarf und bis es dann einfach endlich greift.
Also Vertrieb generell ist natürlich eine Möglichkeit, dieses Wachstum hinzukriegen. Ja, aber Sie haben ja auch angekündigt, dass Sie ein bisschen mehr noch machen wollen. Also wenn wir jetzt mal überlegen über Zahnzusatzversicherung, über Krankenversicherung, Tierversicherung sind Sie ja auch aktiv, in Österreich auch inzwischen. Da sind Sie ja eigentlich eher ein sehr fokussierter Spezialversicherer in der Vergangenheit gewesen. Aber jetzt entnehme ich ja Ihren Meldungen, dass Sie jetzt Richtung Vollsortimenter gehen wollen. Also wenn ich nur mal so ein paar Buzzwords nehme, Komplettschutz, Unfall, Hausrat, Glas, Privatkraftpflicht, Verkehrsrechtsschutz, Kombipaket inklusive Sparrate, das dann alles auch noch über Maklerpools vertrieben. Das klingt natürlich so von der Boutique zum Vollsortimenter ziemlich ambitioniert. Haben Sie dafür überhaupt die Ressourcen?
Ja, jetzt muss ich wieder in die Vergangenheit kommen. Wir haben angefangen, die ersten Produkte war in der Tat ein Kombiprodukt, Unfall, Hausrat, Glas, Haftpflicht, Rechtsschutz. Also wir kommen aus dem Sachgeschäft, haben später die Krankenversicherung dazugenommen. Insofern ist es gar nicht mal etwas substanziell Neues. Ich will es mal, weil wir hier in dieser Umgebung sind, ich will mal einen anderen Vergleich nehmen. Stellen Sie sich mal vor, hier wird mehr Bier verkauft als Wein und Sie sagen dem Barkeeper, du musst mehr Wein verkaufen. Ja, ist schön zu sagen, aber deswegen soll er ja nicht weniger Bier verkaufen. Also Zahn läuft gut, Tier läuft gut, wir sind in Privathaftpflicht wieder Testsieger geworden, läuft auch ganz gut. Wir müssen gucken, dass wir einfach schlichtweg die gesamte Bandbreite an Versicherungen, die wir haben, einfach auch breiter verkaufen können. So, deswegen will ich nicht bei Zahn weniger machen, bei Tier weniger machen, sondern ich muss einfach beim Rest mehr machen und da hilft natürlich so ein Testsieger. Und die Kapazitäten haben wir, ja, da sind wir ganz gut aufgestellt, das kriegen wir hin. Da kommt jetzt in der Tat die Online-Befähigung, auch im Vertrieb kommt uns da zu Passe.
Wie müssen Sie da personell skalieren? Personalaufbau?
Also, das ist nicht so sehr das ist nicht unser Punkt. Wir wachsen in den Stäben sehr, sehr verhalten, wo wir gucken müssen, dass wir da Schritt halten, und zwar nicht mit den anderen. Die sind da in der Tat schlechter als wir. Das ist das Thema Automatisierung und Schadenleistung. Das ist einfach ein ganz großes Thema. In Zahn ist die Automatisierung leichter. Warum? Weil wir es mit einer endlichen Anzahl an Schäden zu tun haben. Bei Haftpflicht haben wir es mit einer Bandbreite auch an erfundenen Schäden zu tun, wo die künstliche Intelligenz einfach heute nicht mithalten kann. So, das heißt also, in dem Moment, wo wir in Haftpflicht mehr verkaufen, brauchen wir auch mehr Personal, einfach schlichtweg der Schadenabwicklung. Bei Zahn wirkt sich das nicht so sehr aus. Insofern, deswegen sage ich immer, es ist ein komplexes Geschäft. Also mehr Sach bedeutet, wir müssen sehr gucken, dass die Personalaufwände dort einfach, dass wir die durch Effizienz und irgend so etwas in den Griff kriegen. Bei mehr Kranken, mehr durch Automatisierung.
Aber natürlich, ne, mehr Produkte und dann auch mehr Kompetenz in der Schadensbearbeitung heißt natürlich, Sie brauchen dann auch für Wachstum Kapital. Können Sie das alles aus dem Cashflow finanzieren, so wie Sie es in der Anfangszeit gemacht haben? Dann haben Sie den Börsengang gehabt, oder müssen wir damit rechnen, wenn Sie jetzt weiter expandieren, dass Sie den Hut rumgehen lassen und Aktionäre dann mal zu einer Kapitalerhöhung bitten?
Also, wir sind ganz gut kapitalisiert. Nochmal die 305% Solvenzquote kommt ja nicht von ungefähr. Insofern sehe ich eine Kapitalerhöhung bei dem jetzigen Wachstum in den nächsten Jahren nicht. Es ist ja nicht nur Cashflow, es ist ja auch vorhandenes Vermögen. Und jetzt will ich gar nicht in Widerspruch aufmachen zu dem, was ich vorhin gesagt habe, aber mit der Solvenzquote allein kann man natürlich auch kein Geld verdienen. Also, man muss halt nur aufpassen, dass man bei der Solvenzquote nicht unter Druck gerät. Also, da muss ja nur die EZB was machen, irgendwelche Anforderungen müssen größer werden und schon wird es da unten eng. Also insofern, da bin ich einfach sehr auf Sicherheit aus. Also ich möchte jetzt nicht haben, dass die Solvenzquote um 100 Punkte fällt. So, deswegen passe ich da so ein bisschen auf. Es wäre aber kein Beinbruch, wenn wir eine Solvenzquote von 200 haben. Das ist eben das, was wir als Guideline auch rausgegeben haben, 280 und 220%.
Also da ist ein Puffer, dass Sie diese Expansion auch finanzieren können. Ist es für Sie auch denkbar, aus Deutschland als deutsche Familienversicherung über den deutschsprachigen Raum, Sie sind ja jetzt in Österreich auch vertreten, Richtung Europa zu gehen? Oder ist es etwas, wo Sie sagen, also der deutschsprachige Markt, der bietet so viele Möglichkeiten, dass wir uns nicht auf Auslandsabenteuer einlassen müssen?
Ich bin ein leidenschaftlicher Unternehmer, aber ich bin sehr vorsichtig. So, weil ich das Wort von Moltke, dem großen Feldmarschall, der hier in Berlin ja an mehreren Stellen vertreten ist noch, erst wägen, dann wagen, das beherzige ich schon. Also bevor wir in ein europäisches Flächenland gehen, und das wäre das Nächste, was anstünde, müssen wir uns sehr genau überlegen, wie viel Geld wollen wir dort einsetzen, welche Produkte. Das ist ein sehr komplexer Vorgang. Österreich war so ein bisschen... Österreich fiel uns ein bisschen leichter. Die sprechen in etwa unsere Sprache, die haben ein ähnliches Rechtssystem. Also da mussten wir uns jetzt nicht so tief eingraben, wie wenn wir nach Frankreich oder Spanien gehen. So, jetzt machen wir mal Österreich. Wenn Österreich gut läuft, dann haben wir die Kraft, auch was anderes zu machen. Ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass wir ein europäischer oder ein paneuropäischer Versicherer sind, weil sich ja die Frage auch für mich gestellt hat, seinerzeit, als ich das Unternehmen in Frankfurt gegründet habe, warum gehen wir denn nach Bayern? Da hat jeder gesagt, es ist ja logisch, dass wir nach Bayern gehen. Jetzt sage ich, wenn man den europäischen Gedanken einigermaßen verstanden hat, warum gehen wir nicht nach Frankreich? So, das Einzige, was uns davon abhält, ist die Sprache oder was die Sache schwieriger macht, ist die Sprache. Unterschiedliche Kenntnisse oder nicht Kenntnisse, aber dass Versicherungen dort anders gehandhabt werden. Wissen Sie, ich habe 88 angefangen mit meinem Beruf und bin von Haustür zu Haustür gegangen und habe Versicherungen verkauft in Deutschland, im Sauerland. Das habe ich in Frankreich noch nie gemacht. Und daher kommt auch das, so ein bisschen die Zurückhaltung, weil ich einfach sage, Deutschland kenne ich halt einfach aus der Westentasche heraus.
Kaufmännische Vorsicht auch an dieser Stelle finde ich gut. Und wir kennen ja genügend Beispiele aus unseren Sendungen, wo Unternehmen allzu ungestüm expandiert haben und das dann hinterher wieder zurückdrehen mussten und dabei aber sehr, sehr viel Geld verloren haben.
Österreich läuft ganz okay. Wir geben exakt das Geld aus, das wir kalkuliert haben. Wir geben nicht mehr Geld aus als in Deutschland. Alles ist gut. Und jetzt machen wir mal Österreich. Und wenn wir Österreich einfach richtig beherrschen, dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Jetzt habe ich gerade schon so ein Stichwort gesagt, Geld verloren. Sie haben ja 2015 bis 2017, also bevor die Gesellschaft an die Börse gegangen ist, ein positives EBITDA ausgewiesen, was ja gerade, wenn man als Unternehmer mit eigenem Geld drin ist, ganz beruhigend ist. Das kennen sowohl der Kollege Kramer als auch ich gut, weil wir ja beide Unternehmen gegründet haben und also nicht in der Skalierung wie bei einer Versicherung, aber ansonsten diese Situation auch kennen. Dann haben Sie 2018 den Börsengang gewagt und haben danach erstmal operativ auch rote Zahlen geschrieben. Jetzt, wenn wir in die 9-Monats-Zahlen schauen, steht da erstmals wieder sowas wie so eine schwarze Null. Nach den ersten drei Quartalen im Jahr 2020 waren da noch minus 6,9 Millionen. Also ist das jetzt schon die Wende, so der Hockeystick-Effekt, Talsohle durchschritten und jetzt kann man sich auf das freuen, was ja unsere Zuschauer auch bei Versicherungsaktien sehr schätzen, nämlich Gewinne, die womöglich irgendwann auch noch ausgeschüttet werden.
Ja, also ich unterscheide gedanklich zwischen einem Unternehmen und einer Unternehmung. Eine Unternehmung ist die Wette auf steigende Aktienkurse und irgendwann muss man irgendwie dieses Gebilde, das nie Geld abwirft, jemand um den Hals hängen, damit es funktioniert. So, das ist nicht meine Welt. Ich bin ein klassischer deutscher Kaufmann. So. Und deswegen sage ich, am Schluss muss ein Unternehmen Gewinne machen. Da gibt es auch kein Vertun. So, und das ist die Absicht, die wir haben. Und deswegen ist die Gewinnerzielung, also nochmal, das ist sozusagen, das ist Conditio sine qua non für alles. Also ich verbrenne doch nicht Geld dauerhaft in der Hoffnung, dass irgendeine Schnapsnase kommt und sagt, jetzt haben Sie so viel Geld verbrannt, jetzt müssen Sie kaufen. Also ich finde diese Aussicht schon auch...
War das auf meine Frage, Talsohle jetzt durchschritten, ja, und Trendwende ist da, war das ein Ja?
Ja, das war Trendwende, gefällt mir nicht. Wissen Sie, wir sind ja, wenn man sich das operative Geschäft anschaut, sind wir ja immer schwarz gewesen oder sind wir sehr früh schwarz gewesen und sind auch heute schwarz. Wenn Sie auch mehr Geld ausgeben für Vertrieb, als Sie oben an Einnahmen haben, machen Sie halt einfach Verluste. So, wir haben jetzt so viele Einnahmen oben, dass wir uns jetzt langsam einfach diese Vertriebskosten auch tatsächlich leisten können und deswegen erzielen wir jetzt dann positive Ergebnisse.
Wir haben also das Anlaufen des Vertriebs vorfinanziert über die zwei Jahre. Jetzt sind Sie in der Phase, wo Sie sagen, okay, die laufenden Ausgaben vom Vertrieb, die ja immer da sind als Funktion der Einnahmen, die können Sie dann jetzt auch bestreiten.
Ja, es sind die Kosten fürs Neugeschäft. Das ist der Kostenfresser.
Und da waren Sie einmal in Vorleistung gegangen und insofern können Sie es jetzt wieder unternehmerisch aus dem Cashflow, so wie wir es alle am liebsten machen, auch tatsächlich tun. Sie haben jetzt ein paar Mal schon so den Vergleich gebracht zu den Start-ups, die natürlich richtig Geld bekommen am Markt, abseits der Börse, die immense Bewertungen auch bekommen. Und wenn man das mal vergleicht, also ich habe das vorher noch mit Tobias Kramer hier besprochen, anhand Ihrer 9-Monats-Zahlen. Sie haben in den ersten 9 Monaten 52 Millionen an Nettobeiträgen erzielt. Daraus kommen 8,5 Millionen Euro noch dazu, Ergebnis aus Kapitalanlagen. Macht also rund 60 Millionen Euro für diese 9 Monate. Wenn wir das mal hochrechnen, davon ausgehen, dass Sie ein gutes viertes Quartal haben, kommen wir irgendwie so auf 75 bis 80 Millionen vielleicht für dieses Jahr. Und denen stehen jetzt gegenüber 170 Millionen Euro Börsenwert bei der Deutschen Familienversicherung. Und dann gucke ich mir ja gerne in den USA so Werte an, wie zum Beispiel Lemonade, das Fintech, das haben wir auch mal in der Sendung besprochen, Insurtech, voll mit Buzzwords. Die sollen dieses Jahr angeblich 250 Millionen Dollar erlösen. Also ich bin noch nicht sicher, dass das auch wirklich passiert. Aber die sind 3,8 Milliarden Dollar wert. Also 15 Mal Umsatz und bei Ihnen ist es irgendwie 2, irgendwas. Fühlen Sie sich da nicht von der Börse ein bisschen, auf Deutsch gesagt, verarscht?
Naja, verarscht fühle ich mich nicht, weil ich der Markt... ist entweder fair oder unfair und natürlich, wenn der Markt mich nicht so behandelt, kann ich immer sagen, er ist unfair. Der Markt ist etwas sehr Objektives. So, ich habe vorhin auf den Unterschied referenziert zwischen einer Unternehmung und einem Unternehmen. Ich möchte mit diesem Unternehmen Geld verdienen, ich möchte das Unternehmen die schwarzen Zahlen bringen und ich bin nicht bereit, hunderte von Millionen Verlust sozusagen vor mir herzuschleppen, mit der Hoffnung, dass es irgendwann mal einen Turnaround gibt. Ich weiß nicht, wie solche Unternehmen rein betriebswirtschaftlich überhaupt jemals in schwarze Zahlen kommen sollen. Zieht sich meiner Fantasie, glaube ich einfach nicht. Dass wir anders bewertet werden, ist nun mal so, weil wir in Deutschland sind vielleicht, weil die Deutschen insgesamt zurückhaltender sind. Aber ich will mal einen anderen Vergleich machen, um auch den Wert des Unternehmens mal deutlich zu machen. Wir haben heute eine Kapitalisierung von etwa 175 Millionen Euro. So, davon ziehen wir jetzt mal unser Eigenkapital ab. Das sind etwa 75 Millionen. Also das, was wir wirklich an freiem Vermögen haben, haben wir noch 100 Millionen. Dem stehen 150 Millionen Bestand gegenüber. Wir sind völlig unterbewertet, also auch nach deutschen Kriterien. So, das finde ich jetzt, finde ich doof. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt leide, weil ich ja, erstens kann ich ohne keine Aktien verkaufen, weil sonst jeder fragt, warum ich Aktien verkaufe. Also insofern sage ich mir, ist halt jetzt so, ich mache meinen Job, ich glaube, wir machen einen guten Job. Ich glaube, dass wir eher eine Art versteckte Perle sind. Und deswegen bin ich jetzt nicht unzufrieden. Und es bringt auch gar nichts, wenn ich auf die anderen rummaule. Aber wir sind in Deutschland vielleicht da ein bisschen zurückhaltender. Vielleicht ist es auch richtig, wenn wir zurückhaltender sind.
Also wir haben ja nach dem Börsengang der deutschen Familienversicherung 2018 zuerst einen Kurs gesehen, der so seitwärts gedümpelt ist. Dann ging es plötzlich tatsächlich rauf, deutlich über 20. Dann kam die Careflex-Nachricht und seitdem können Sie eigentlich ja quasi melden, was Sie wollen. Der Kurs bleibt irgendwie unten bei 12, 13. Ist das ein Misstrauensvotum des Marktes?
Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber wir müssen natürlich schon irgendwie so ein bisschen den Spagat hinkriegen, um das mal sehr offen an dieser Stelle zu sagen, zwischen dem klassischen Versicherer, der wir immer mehr werden, und dem Unternehmen, das einfach schlichtweg permanent Fantasie bei irgendwelchen Investoren erzeugt. Und ein klassisches Versicherungsunternehmen ist in seiner Innovations- oder sagen wir in seiner Fantasiefreude einfach limitiert. Also wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben es ja hier mit einem regulierten Markt zu tun. Wir sind ja nicht frei, ich bin ja kein Schulhersteller oder sonst irgendetwas, sondern wir sind in einem regulierten Markt unterwegs, wo es einfach ein paar Begrenzungen gibt. Insofern ist das alles schwer. Nein, ich glaube, mein Ziel ist es, dass wir ab nächstem Jahr schaffen, dass wir jeden Tag 1 Cent die Aktie nach oben entwickeln.
Das wär zumindest ein Anfang. Jetzt haben Sie eben schon gesagt, also Aktien verkaufen wollen Sie nicht, aber Sie wollen ja vielleicht auch mal sich für diese unternehmerische Pionierleistung ein bisschen belohnen. Und man muss das ja nicht unbedingt in Form von Aktienverkäufen tun, weil am besten ist ja, man muss keine Aktien verkaufen, bekommt trotzdem Geld. Dann sind wir beim Thema Dividende. Das, was Versicherer ja auch in den Augen vieler Anleger zu einer interessanten Anlage macht. Gibt es da eine Perspektive, gibt es Milestones, ab wann Sie sagen würden, hey, da macht es Sinn, Dividende zu zahlen? Insbesondere, Sie haben, glaube ich, 19,5% Anteil, das wäre ja auch für Sie spannend.
Also die Absicht, Gewinne zu erzielen, machen wir vor dem Hintergrund, dass wir irgendwann mal diese Gewinne auch ausschütten. Also natürlich geht es um Dividende letztlich, sonst müsste ich auch keine Gewinne machen. Sonst würde ich die andere Variante wählen und würde sagen, raus mit der Kohle, und dann wird schon irgendeiner glauben, dass wir was ganz Tolles sind. So, das widerspricht meiner kaufmännischen Vorsicht. Also Ziel ist, Gewinne zu machen, trotzdem werden wir auch im nächsten Jahr deutlich zweistellig wachsen. Also da ändert sich nichts dran. Aber wir haben jetzt diesen, wie Sie sagen, Turnaround, aber wir haben jetzt eben diesen Schwung, der uns dieses erlaubt. Starkes Wachstum, trotzdem wird man profitabel sein im nächsten Jahr. Ja, ich bin an Dividende interessiert, dazu müssen wir den Verlustvortrag abarbeiten. Und wenn man sich das mal hochrechnet, ich kann mir vorstellen, dass wir in 4 Jahren die erste Dividende ausschütten. Und das entspricht auch ungefähr meiner Planung.
Also in 4 Jahren, das nehmen wir jetzt einfach mal hin, das können wir hoffentlich dann mit euch in der Sendung gemeinsam auch immer überprüfen. Und in 4 Jahren ist natürlich auch mal interessant mit Blick auf Sie als Persönlichkeit. Wir haben Sie jetzt kennengelernt als jemand, der dieses Unternehmen nicht nur gegründet hat, sondern mit jeder Pore lebt, gerade deswegen, weil das ist eben dieser Teil Ihres Lebenswerks. Allerdings sind Sie ja jetzt nicht so der Turnschuh-Start-Upper. Ne? Normalerweise würde man sagen Insurtech, ja? Online-Versicherung. Da kommt jemand in Turnschuhen, der ist vielleicht Ende 20, Anfang 30. Sind Sie nicht, sondern Sie haben eine Menge in der Versicherungswirtschaft erlebt. Sie sind 63 Jahre alt. Und da muss die Frage aus Aktionärssicht dann auch erlaubt sein. Wie ist denn so Ihre persönliche Planung? Wie sieht es aus mit einer Erweiterung der Strukturen als CEO? Ne, es gibt ja die Rente mit 67, also für Unternehmer gilt die natürlich nicht. Aber wie ist so da Ihre Perspektive?
Also, ich trage deswegen keine Sneakers, weil Sneakers umwelttechnisch eine Katastrophe sind. Wir produzieren auf der Erde 1,4 Milliarden Sneakers jedes Jahr. Deswegen trägt auch die Umweltbewegung vorzugsweise Sneakers und die Generalsekretäre der Parteien. Zu denen gehöre ich nicht. Meine Schuhe sind aus Pferdeleder, die sind biologisch abbaubar. Um das einfach mal an dieser Stelle auch zu sagen. Hat nichts mit meinem Alter zu tun, sondern ist eine Frage der Vernunft. So, zweitens, ich will nicht sozusagen bis zum Ende meiner Tage, wobei ich die Hoffnung habe, dass noch ein bisschen lebe, bis zum Ende meiner Tage Vorstandsvorsitzender des Unternehmens sein. Ich muss in der Tat den Übergang jetzt organisieren. So, das wird dadurch geschehen, dass wir eine zweite Ebene einziehen mit Leuten, die dann das Potenzial haben zu übernehmen. Und ich kann mir vorstellen, dass ich nach meinem Ausscheiden etwa als Aufsichtsratsvorsitzender im Unternehmen noch einen Beitrag leisten kann. Und wissen Sie, ich glaube, ich bin selbstreflektiert genug, dass wenn man mich nicht haben will, dann gehe ich auch. Verstehen Sie, also ich habe 3 Bücher geschrieben, ich schreibe jetzt das 4. Buch, dann schreibe ich halt ein 5. Buch oder ein 6. Ich kann mich beschäftigen. Insofern brauche ich die Deutsche Familienversicherung nicht, um morgens meinem Tag eine Perspektive zu geben. Ich mache das gern, aber wenn mich alle zum Kotzen finden, höre ich auf.
Na, ich glaube, nach dem Interview wird das für unsere Zuschauer nicht gelten, sondern wir haben einen leidenschaftlichen Unternehmer erlebt in einer Branche, die schwierig ist, weil sie eben reguliert ist, weil die Produkte, damit sie euch am Ende auch nützen, wirklich entsprechend komplex sind, entsprechend überwacht sind. Dennoch kann man hier Geld verdienen. Das ist das, was die Deutsche Familienversicherung sich jetzt auf die Fahnen geschrieben hat. 4 Jahre soll es dauern, bis mal Dividende gezahlt werden kann. Und wir haben ja immer schon euch erzählt und gezeigt, dass langfristig der Aktienkurs eben die Funktion des operativen Geschäfts ist. Bis dahin muss einiges an Vertrauen am Kapitalmarkt aufgebaut werden. Deswegen sind sie sehr aktiv mit Roadshows, mit Terminen, mit Kommunikation auch über die Website, wo ihr eine ganze Reihe an zusätzlichen Informationen findet. Für heute ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Dr. Knoll. Ganz herzlichen Dank an euch fürs Zuschauen, für eure Zeit, für die einzige Ressource, aus der wir eben sehr viel machen können, aber wir können sie nicht vervielfältigen. Danke, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Schreibt uns unten drunter unter das Video, wie es euch gefallen hat. Ist die Deutsche Familienversicherung für euch ein Unternehmen, was durchaus mal als Beimischung etwa zur Allianz, zur Münchner Rückposition dazukommt, um das Ganze auf der Wachstumsseite etwas zu pfeffern. Bis bald und tschüss aus Berlin.